Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon, schönen guten Abend. Endspiel ums Klima. Unter diesem Titel hat der Deutschlandfunk seit Jahresbeginn in verschiedenen Folgen den Beitrag des Sports zum Klimaschutz untersucht. Vom Profifußball bis zum Breitensport, Formel E und Wintersport. Wir haben viele Maßnahmen vorgestellt, mit denen versucht wird, den Verbrauch von Ressourcen und den Ausstoß von Klimagasen im Sport zu reduzieren. Und zum Abschluss dieser Serie wollen wir heute in diesem Sportgespräch nochmal diverse Fragen aufgreifen und die verschiedenen Bereiche miteinander in die Diskussion kommen lassen. Und dazu begrüße ich in dieser Runde Bianca Quadokus. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit beim Deutschen Olympischen Sportbund, Henning Wilz vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Er ist dort Direktor für Kreislaufwirtschaft und aus Mainz zugeschaltet vom dortigen ersten klimaneutralen Bundesligisten Mainz 05, Stefan Bandholz. Auch er ist dort mit dem Thema Nachhaltigkeit und Ökologie beschäftigt. Guten Abend Ihnen allen. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend.
Hallo.
Herr Wilz, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, einfach um so ein bisschen die Rahmenbedingungen und die Überschrift für diese Diskussionsrunde zu setzen. Jeden Freitag demonstrieren Schüler unter dem Titel Fridays for Future. Der Bericht des Weltklimarates im letzten Jahr war auch nicht besonders aufbauend. Wie brisant ist denn die Lage?
Ich glaube, die Lage könnte kaum brisanter sein. Wenn wir uns angucken, CO2, Klimaemissionen, reden wir jetzt seit gefühlt Ewigkeiten drüber. Wenn man sich die tatsächliche Entwicklung anguckt, geht es immer noch in genau die falsche Richtung. Noch schlimmer ist es bei dem Thema Ressourcen, das Sie angesprochen haben. Deutschland wird die selbstgesteckten Ziele da noch viel deutlicher verfehlen als beim Thema Klima. Wir reden über eine Verdopplung der natürlichen Ressourcenverbräuche bis zum Jahr 2050, trotz all dem, was wir bisher begonnen haben. Das heißt, wir sehen auch, dass es mit Technik allein nicht mehr funktionieren wird. Es braucht wirklich diesen systemischen Wandel, bei dem jeder mitmachen muss. Und da ist halt dann auch gefragt, welche Rolle kann der Sport hier spielen?
Was würden Sie denn sagen? Welche Rolle kann er spielen und welche muss er spielen als gesellschaftlicher Player?
Naja, für uns als Umweltforschungsinstitut sind wir im regelmäßigen Austausch mit Stakeholdern, die schon längst überzeugt sind. Die sagen alle, ja, das ist richtig, was ihr sagt, und wir machen das auch schon zum großen Teil. Aber der Sport hat natürlich die Möglichkeit, Leute für dieses Thema zu emotionalisieren, zu mobilisieren, die wir sonst überhaupt nicht erreichen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, da Vorbild zu sein, konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen und das Ganze in einem Kontext, wo die Leute ja total gerne hingehen oder selber Sport machen.
Frau Quadokus, würden Sie sagen, dieses Bewusstsein ist im Sport schon angekommen?
Ja, ich denke schon. Da gab es in den vergangenen Jahren schon eine Entwicklung, gerade was das Thema Klimaschutz angeht. Das ist schon ein Thema beim Deutschen Olympischen Sportbund, aber auch bei den anderen Sportverbänden. Ich denke, es kommt immer ein Stück weit darauf an, bezogen auf die verschiedenen Organisationen, das Thema für sich aufzugreifen. Also Klimaschutz ist im Fußball wahrscheinlich was anderes als beim Skifahren oder beim Kanufahren. Und ich denke, da sind natürlich auch die Sportorganisationen in der Verantwortung, das Thema quasi für sich und für ihre Sportart und für ihre Organisation aufzugreifen. Und da passiert in den letzten Jahren auch schon ganz schön viel.
Würden Sie denn Herrn Wilzer beipflichten und sagen, die Hauptaufgabe ist da einfach Bewusstsein dafür zu schaffen?
Also definitiv kann der Sport ein guter Multiplikator für das Thema sein, weil wir haben ja in Deutschland rund 90.000 Sportvereine mit fast 27 Millionen Mitgliedschaften. Das heißt, man trifft die Leute im Sportverein. Und wenn man dort Beispiele für Klimaschutzmaßnahmen quasi vor Augen hat beim Sportschreiben, kann das natürlich auch etwas sein, was man in den eigenen Alltag mitnimmt. Und so kann der Sport als Multiplikator wirken, ja.
Mainz 05 hat das schon gemacht, Herr Bandholz. Sie haben sich den Titel des ersten klimaneutralen Bundesligisten erarbeitet, sage ich jetzt mal. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, wie kam das, warum haben Sie das gemacht?
Dem Titel erarbeitet klingt tatsächlich auch in der Praxis und in der Umsetzung, so wie das stattgefunden hat, richtig. Wir haben uns mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt mit unserem damaligen Hauptsponsor Entega gemeinsam und haben uns unser altes Bruchwegstadion, sage ich mal, liebevoll als erstes zur Brust genommen und geschaut, welche Möglichkeiten gibt es dort, ökologische und ökonomische Maßnahmen umzusetzen, um sich dem Thema einfach zu nähern. Und dort haben wir dann gemeinsam Dinge erarbeitet in drei Schritten. Als erstes versucht, ja, zu vermeiden, also wo können wir Energie einsparen, Energieverbraucher ausschalten, ganz pragmatisch. Dann haben wir überlegt, okay, wenn wir den nicht ausschalten können, wie beispielsweise die Rasenheizung oder das Flutlicht, gibt es die Möglichkeit, Energie einzusparen, indem wir dort intelligentere Steuerungen installieren oder ähnliches. Und Der dritte Schritt war dann das, worauf Sie anspielen, das Thema Klimaneutralität. Die CO2-Emissionen, die wir als Verein produzieren, aufgrund unserer Dienstleistung, aufgrund unserer Dinge, die wir benötigen. Das Ganze wird dann am Ende des Tages kompensiert und so stellen wir uns klimaneutral.
Und was war wirklich da der Ausgangspunkt? Warum haben Sie das gemacht? War es eher so, um eine Botschaft in die Welt zu setzen und den Fans zum Beispiel auch mitzuteilen, seht mal her, Klimaschutz ist wichtig? Oder standen da vielleicht auch wirtschaftliche Gründe im Vordergrund, Geld, Ressourcen einzusparen?
Sowohl als auch. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Was der ausschlaggebende Grund war, wird sicherlich bei den Protagonisten auch unterschiedlich gewesen sein. Denn die Identifikation mit dem Thema, die ist in dem Verein mittlerweile bei jedem angekommen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war die Diskussion über Energie einsparen, Licht ausschalten, wenn man das Büro verlässt, Standby für Drucker oder Kopierer, ja gerade erst tatsächlich im Kommen. Und durch die mediale Unterstützung, die das zu der Zeit erfahren hat, haben wir uns damit auch intensiver beschäftigt und erfahren und gemerkt, dass es ein Thema ist, dem wir uns gar nicht verschließen wollen. Also weniger auf Druck von außen, sondern tatsächlich die intrinsische Motivation, uns damit auseinanderzusetzen. Dass sich die Maßnahmen am Ende des Tages auch gerne amortisieren dürfen, um dann wirtschaftlich positive Effekte zu erzielen, ich glaube, das steht außer Frage.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Zuge der Recherche jetzt auch für diese Klimaserie, dass die wirtschaftliche Komponente bei diesen ganzen Maßnahmen doch eine relativ große Rolle spielt. Also dass sozusagen der Wille, klimafreundlich zu sein, schnell aufhört, wenn es Geld kostet und ein bisschen wehtut. Ist das so?
Nein, das würde ich definitiv beneinen, denn es gibt Maßnahmen, die sind sicherlich einfach sinnvoll, weil wir Energie einsparen und gleichzeitig auch Kosten dadurch reduzieren können. Es gibt aber auch Maßnahmen, die haben einen ökologischen Charakter, ohne dass wir damit einen großen Mehrwert im Sinne von Energieeinsparung erzielen können. Da sind dann vielleicht auch andere Kriterien für uns wichtig. Man darf nicht vergessen, dass das Thema Umweltschutz nicht unsere Kernkompetenz ist. Wir sind ein Bundesliga-Verein, der ganz viele Auflagen auch von außen erfüllen muss, um Dinge in der Praxis für unsere Profisportler am Ende des Tages so zu gestalten, dass wir weiterhin sportlich erfolgreich sind und in der Bundesliga spielen dürfen. Und insofern sind wir in so einer Gemengelage, Dinge erfüllen zu müssen aus der Not heraus, weil es, wie gesagt, notwendig und sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite Dinge, die wir erfüllen wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Und da sind wir im Prinzip auch schon im Kern. Wir möchten gerne dort auch eine Vorreiterrolle mit anderen Vereinen der Bundesliga einnehmen. Wir möchten Maßnahmen umsetzen, von denen wir überzeugt sind, dass sie sinnvoll sind und auch andere zum Nachmachen anregen und animieren. Wir können es aber nicht an allen Stellen und nicht in der Konsequenz überall durchführen, weil es unterschiedliche Ansprüche und Erwartungshaltungen an uns gibt, die wir ebenfalls erfüllen müssen.
Herr Wilz, aus Ihrer Sicht als Umweltforscher, vielleicht auch als neutraler Beobachter des Ganzen, eine stichhaltige Argumentation?
Ich kann das absolut nachvollziehen. Ne? Also es ist ja jetzt nicht die Aufgabe von Mainz 05, das Klima zu retten. Und wenn ein Verein dann sagt, wir wollen klimaneutral werden und das so offensiv kommuniziert, finde ich das absolut positiv. Man muss halt aufpassen, dass man sich auch die Ziele steckt, die man tatsächlich erreichen kann. Ich denke, es haben auch schon andere Organisationen versprochen, nachhaltige Sportevents abzuliefern und sind daran grandios gescheitert. Und das ist dann vielleicht das viel größere Risiko.
Sie sprechen da zum Beispiel Olympische Spiele und solche Großereignisse an, oder?
Ja, genau. Also wenn man sich anguckt, was wurde da versprochen in Bewerbungen, sozusagen man wollte das Paradebeispiel setzen für nachhaltige Nachnutzung und sich dann heute diese Ruinen anguckt. Das ist dann halt das Risiko, ne? Wenn man so exponiert Versprechen abgibt, dann möchte man eigentlich auch verhindern, dass man sie dann so reißt, diese Latte. Das enttäuscht dann halt auch viele.
Aber die Frage ist ja trotzdem, wo hört sozusagen die Verantwortung des Sports auch auf? Also dann, wenn es weh tut, also zum Beispiel, wenn man jetzt als IOC oder sonst irgendwie einen Sportverband, der Großereignisse ausrichtet, vielleicht Sponsoren ablehnt, die vielleicht viel Geld bezahlen würden, aber einfach einen riesengroßen CO2-Fußabdruck mit ihrem Geschäft hinterlassen und dann sagt, nein, wir setzen wirklich auf grüne Sponsoren oder so und setzen damit ein Zeichen. Also inwieweit würden Sie sagen, Frau Quadokus, muss man da Verständnis haben mit Veranstaltern, aber auch mit Sportvereinen wie jetzt Mainz 05, wenn man sagt, okay, also irgendwo haben wir auch eine Schmerzgrenze?
Ja, ich denke, am Ende muss man das halt in jedem einzelnen Fall abwägen. Also bei jeder Veranstaltung, die man durchführt, ist, glaube ich, inzwischen eine Sensibilität dafür da, dass man auf ökologische Aspekte achten muss. Und je nachdem, welche Größe so eine Veranstaltung auch hat, ist es halt die Verantwortung der Veranstalter zu schauen, was ist machbar. Und ich glaube, man darf sich auch nicht abschrecken lassen, dass so Veranstaltungen immer gleich komplett irgendwie klimaneutral oder absolut nachhaltig sein müssen. Aber dieses langsame Anfangen, sich peu à peu quasi zu verbessern bei Veranstaltungen und gerne auch klein einzufangen, aber kontinuierlich an den Themen weiterzuarbeiten, ist, denke ich, schon der erste Schritt in die richtige Richtung und macht so ein bisschen Mut, nicht zu sagen, wir trauen uns gar nicht, dieses Thema anzupacken, weil wir Angst haben, am Ende zu scheitern. Und ich glaube, es gibt inzwischen viele gute Beispiele, wo das eben gelingt und wo man abwägt und mit bestimmten Themenfeldern anfängt. Und ob das dann die Sponsoren sind oder dass man bei den Veranstaltungen Ökostrom nutzt, auf Abfallreduzierung achtet, nur temporäre Sportstätten verwendet oder bei den Merchandising-Produkten auf ökologische Aspekte achtet. Es gibt ja ein sehr breites Spektrum an Maßnahmen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle Veranstalter anfangen, weil man dann vor allen Dingen in der Breite und in der Masse viel bewirken kann bei den vielen tausend Veranstaltungen im Sport, die wir jedes Jahr haben.
Nur sind wir nicht über diesen Zeitpunkt schon hinaus, wenn Herr Wilz sagt, die Situation ist brisant. Reicht es dann so zu argumentieren, wie Sie es jetzt gerade tun, oder muss man jetzt sagen, okay, jetzt ist es wirklich brisant, jetzt müssen wir mal große Schritte machen?
Ich glaube, es werden immer größere Schritte gegangen. Also gerade bei Sportveranstaltungen, bei Großsportveranstaltungen gehört es heute zum guten Ton, auf Nachhaltigkeit und ökologische Aspekte zu achten. Und gerade bei Veranstaltungen in Deutschland, bei Großveranstaltungen kann man das schon beobachten. Sei es Veranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaften zum Beispiel 2006 und 2011 hier in Deutschland. Die hatten sehr gute Nachhaltigkeits- bzw. Umweltkonzepte, dieses Green Goal-Konzept, das sich inzwischen zu einem Standard entwickelt hat, der jetzt auch zukünftig bei der Europameisterschaft 2024 weiterentwickelt wird. Und da kann man inhaltlich bei den Konzepten schon eine Entwicklung sehen, hinter die man nicht mehr zurückgehen kann. Und auch bei Olympischen Spielen ist es ein zunehmendes Thema. Da gab es natürlich kritische Veranstaltungen in der Vergangenheit, ohne Frage. Aber auch da sieht man strukturelle Reformen, beispielsweise die Agenda 2020, die vom IOC verabschiedet wurde, die jetzt schon das Thema ganz klar setzt für zukünftige Olympische Spiele und die Bewerbungs- und Ausrichtungsverfahren. Und ich glaube schon, dass man da nicht mehr hinter zurückkommt und damit auch Pflöcke eingeschlagen hat, die man zukünftig einhalten muss.
Sie hören das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit dem Titel Endspiel ums Klima. Frau Quadokus, wenn wir über die Folgen des Klimawandels reden und die Verantwortung, die der Sport da tragen kann, sprechen, muss es da langsam ein Ende der Freiwilligkeit geben? Also im Moment wird ja viel gemacht, weil man sagt, okay, ich bekenne mich zu diesem Thema und ich mache, was mir möglich ist. Aber es fehlt sozusagen eine Vorgabe von einem übergeordneten Verband wie dem DOSB, dem IOC oder der Deutschen Fußballliga oder sowas?
Also ein Ende der Freiwilligkeit ist, glaube ich, schwierig. Also ich kann jetzt nur aus Sicht des Deutschen Olympischen Sportbundes sprechen. Wir sind der Dachverband des organisierten Sports. Bei uns sind die großen Sportverbände Mitglied. 101 Mitglieder haben wir. Und wie Herr Bantholz auch schon sagte, das Kerngeschäft ist natürlich, Sport sicherzustellen und dass die Menschen in Deutschland Sport treiben können, in den Sportvereinen, aber auch, dass wir eine Olympiamannschaft haben. Und natürlich stehen wir gleichzeitig auch in der Verantwortung, gesellschaftliche Themen zu bearbeiten. Das sind aber auch sehr viele. Also da gibt es natürlich das Thema Klimaschutz, aber auch Themen wie Inklusion oder Integration oder die Genderfragen. Und da prasseln schon sehr viele Themen, auch gerade auf Sportvereine, sage ich mal, an der Basis ein. Und das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind in der Regel die 90.000 Vereine ehrenamtlich geführte Begegnungsorte, die in der Regel nicht viel Geld haben. Da ist es natürlich schwierig, allen in allen gesellschaftlichen Themenbereichen vorzuschreiben, was sie wie zu tun haben. Deswegen ist nach wie vor unser Ansatz, bei diesen Themen natürlich in die Verantwortung zu gehen und auch zu sagen, wir fühlen uns dafür verantwortlich. Und das tun wir im DOSB, indem wir die Themen schon aktiv bearbeiten. Wir haben eine große Abteilung, die diese gesellschaftlichen Themen aufarbeitet. Aber in der Art und Weise, dass wir eben die Themen wie beispielsweise Klimaschutz über Projekte oder Aktivitäten erst einmal aufarbeiten und die Schnittstellen herstellen, was hat Sport mit Klimaschutz zu tun, in welche Handlungsfelder können Sportorganisationen und Vereine reingehen und quasi Informationen und Ansätze zur Verfügung stellen. Und dann müssen wir so gut argumentieren, dass wir unsere Mitgliedsorganisationen überzeugen, dass sie das auch aufgreifen, dass sie selber auch in der Verantwortung sind und dass es ihnen auch was bringt, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und dann muss der Ansatz sein, dass das eben über die einzelnen Organisationen in die Sportarten hineingetragen wird. Am Ende wirkt man, glaube ich, besser, wenn man gut argumentiert und die Leute aufgrund der guten Argumentation die Themen annehmen und dann auch umsetzen. Das bewirkt mehr, als das in irgendeine Regel reinzuschreiben, die wir auch de facto nicht setzen können. Also wir können unseren Mitgliedsorganisationen nichts vorschreiben, sondern wir sind quasi Dienstleister für die Verbände. Aber natürlich sind wir im regen Austausch zu diesen Themen und ich glaube, da ist auch schon viel passiert in diesen Themenfeldern in den letzten Jahren.
Im Profifußball ist es ja ähnlich. Da gibt es die Deutsche Fußballliga als Dachverband für die Bundesligisten. Und die gibt da eigentlich auch keine Vorgaben ökologischer Natur. Herr Bantholz, wäre das wünschenswert, dass die DFL da klarere ökologische Vorgaben macht, vielleicht auch um die Lizenz überhaupt für den Spielbetrieb zu erlangen?
Es gibt ja rechtliche Grundlagen, die alle Vereine einhalten müssen. Und darüber wird es, glaube ich, aktuell sehr gut geregelt. Wenn Vereine jetzt unterschiedlich agieren, dann kann das natürlich auch Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit haben. Der eine Verein hat dort vielleicht den Wunsch, ich mache die Rasenheizung nicht mehr an bei den Spielen, um Energie zu sparen. Dann wird der Verein, der zu Gast ist, bei minus 10 Grad Außentemperatur sicherlich sagen, okay, das funktioniert nicht. Insofern gibt es, glaube ich, ganz schwierig Ansatzpunkte, die für alle einheitlich und auch nachvollziehbar umsetzbar sind aufgrund von strukturellen Gegebenheiten oder aufgrund der Lokalität, wo ist der jeweilige Verein in Deutschland zu Hause. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig.
Aber wenn jetzt zum Beispiel die DFL sagen würde, okay, jetzt muss jeder Bundesligist einen Ausrüster wählen, der auf Fairtrade und ökologische Gesichtspunkte achtet, dann würde ja sozusagen dieser Wettbewerbsnachteil auch nicht mehr entstehen.
Aber es gibt auch dadurch, dass jeder Verein sich selber eigenständig vermarkten kann, nicht mehr die Möglichkeit, die Marken, die Strahlkraft, die eine Marke hat, mit den jeweiligen Partner umzusetzen. Wenn es eine übergeordnete Entscheidung geben würde, alle müssen von dem Fabrikat X die Trikots kaufen und alle sind nachhaltig produziert, dann wäre das in der Theorie vielleicht denkbar. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass der Verein, der im Süden von Deutschland relativ erfolgreich jedes Jahr Fußball spielt, sich dieser Regularie quasi unterziehen würde oder das akzeptieren würde. Das wird schwer.
Also das ist sozusagen wie in der freien Wirtschaft eigentlich.
Ja, absolut. Das ist ja letztendlich auch ein Unterscheidungskriterium der wirtschaftlichen Power, die so ein Verein hat. Unser Budget und das Budget anderer Bundesliga-Vereine ist nicht vergleichbar aufgrund der Vermarktungsfähigkeit, aufgrund der sportlichen Attraktivität, aufgrund der regionalen Struktur, die vorhanden ist. Das macht die Bundesliga ja auch attraktiv, wenn der Underdog gegen den Großen gewinnt etc. Das ist ein Teil, glaube ich, der Vermarktungsstrategie, wenn man das so sagen will. Und insofern wird eine Überregulierung durch die DFL sicherlich Konsequenzen und Auswirkungen haben, die von der Mehrheit der Bundesliga-Vereine vermutlich schwer akzeptiert werden kann. Und dass das aktuelle Prinzip auf Freiwilligkeit, sich zu engagieren, sehr gut funktioniert, das würde ich unterschreiben, da, wie gesagt, jeder Verein sich engagiert und über das Maß hinaus auch rechtliche Auflagen umsetzt. Wir haben ein Energiemanagementsystem beispielsweise bei uns eingeführt. Als Auflage war eigentlich nur ein Audit letztendlich notwendig, weil wir für uns selber gesagt haben, wir wollen Mehrwerte daraus ziehen und wir wollen das entsprechend auch für uns nutzen und über das Rechtliche hinaus Gewinne in Form von Einsparung oder Ähnliches erzielen. Und so agiert jeder Verein ein Stück weit unterschiedlich und ist dort auch aktiv.
Aber Herr Wild, reicht das? Kann es sein, dass jeder Bundesliga-Verein da so ein bisschen vor sich hin wurstelt und sein Möglichstes macht, aber immer mit der Angst, okay, wenn ich zu viel mache, habe ich irgendwann einen Wettbewerbsnachteil?
Ich meine, die Diskussion haben wir ja nicht nur auf den Sport bezogen, wir haben ihn auch sonst. Und wenn, wie neulich, sozusagen die großen Industrieunternehmen alle gemeinsam nach einer CO2-Steuer verlangen, um sozusagen zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern in Europa, dann ist das natürlich ein Zeichen, sozusagen, ne? Eigentlich braucht man so ein Level Playing Field. Es muss die gleichen Regeln geben für alle. Ansonsten hat der Einzelne Wettbewerbsnachteile. Und bei dem Thema kommt dann ja, glaube ich, auch noch hinzu. Ich meine, wir reden dann jetzt schon bei dem genannten Verein im Süden von einem echten Wirtschaftsfaktor. Wenn man das vergleicht mit den Sportartikelherstellern, ist das ja immer noch mal zwei, drei Klassen drunter. Die Frage ist ja, will oder kann man die verpflichten, auch zum Beispiel bei der Sportartikelproduktion nochmal ganz andere Nachhaltigkeitsstandards einzuführen und dann das nicht irgendwie sozusagen beim symbolischen Einsatz von 10% Plastik aus dem Meer irgendwo belassen. Ich glaube, das ist einer der Hebel, der geht dann halt auch weit über den einzelnen Bundesliga-Verein hinaus.
Wenn Sie jetzt mal rumspinnen könnten und wirklich radikale Ansätze anbringen könnten, was würden Sie sich denn da für diesen Bereich wünschen oder was könnten Sie sich da vorstellen?
Naja, also bei den Sportartikelherstellern, das ist nun einer der ganz großen Verkäufer von Textilien. Es gibt Nachhaltigkeitsstandards da. Wir könnten wirklich mal was zum Thema recycelter Kunststoff in Trikots machen. Ich glaube, das würde jedem Einzelnen nochmal verdeutlichen, das ist ein Wertstoff, den kann man nutzen. Natürlich kann man auch im Bereich Mobilität noch ganz viel machen. Warum aufhören sozusagen beim eigenen Stadion mit der Klimaneutralität und nicht auch noch irgendwie die Anreise aller Fans sozusagen mitbezahlen? Aber mir ist auch klar, dass das viel Geld kostet. Und ich will nicht derjenige sein, der am Ende dafür sorgt, dass kein Verein in der Champions League mehr erfolgreich sein kann.
Das wäre ein großer Verlust, Herr Bandholz, ja.
Ja, ich wollte nur ergänzen, ganz viele Vereine und auch Mainz 05 zahlen einen Beitrag an den Verkehrsverbund hier in der Region, um die Anreise möglichst klimafreundlich zu gestalten, indem öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden. Wir haben darüber hinaus 2.500 Fahrradstellplätze, die bei über plus 5 Grad, würde ich schätzen, nahezu alle immer ausgebucht sind an der Arena. Es gibt ein Shuttle vom Stadion zur Arena. Ich glaube, das ist auch fast Usus in der Bundesliga. Insofern versuchen wir, einen Beitrag dazu zu leisten, auch dort möglichst klimaneutral anzureisen und auch bei der letztendlich Eruierung des CO2-Verbrauchs, des CO2-Fußabdruckes wird im Scope 3 die Anreise aller Fans zu den Heim- und Auswärtsspielen sowohl die Reisen der Mannschaft mit berücksichtigt und kompensiert. Daher unterstreiche ich das und gebe Ihnen vollkommen recht, das muss berücksichtigt werden und wird größtenteils auch schon versucht, entsprechend zu berücksichtigen.
Und Herr Bandholz, wäre es eine denkbare Idee für Mainz 05, einfach als Vorreiter einen neuen Ausrüster zu wählen, der vielleicht wirklich komplett auf Nachhaltigkeit setzt?
Ich würde das nicht ausschließen wollen. Letztendlich ist es auch da, wie schon gesagt, eine Frage der Einbußen, die man gegebenenfalls hinnehmen muss und sagen muss, okay, das ist uns so wichtig. Dort sind wir gegebenenfalls bereit, auch auf eine Unterstützung, in welcher Form auch immer, zu verzichten. Das ist per se nicht auszuschließen, aber natürlich auch immer eine Frage der wirtschaftlichen Betrachtung.
Aber wäre der Imagegewinn nicht einfach auch irgendwann in monetären Benefit umzumünzen?
Ganz schwierig zu bewerten, inwieweit wir die Sympathie der Fans gegenüber der monetären Unterstützung eines Sponsors irgendwie auf eine Waagschale legen. Wir versuchen in ganz vielen Bereichen auch natürlich unserer Verantwortung gerecht zu werden und auch die Fans, die Wünsche der Fans zu berücksichtigen. Inwieweit das miteinander verglichen werden kann, fällt mir sehr schwer.
Frau Quadrokos, wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken, was würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie wirklich mal radikale Ansätze aussuchen könnten für die Vergabe von Olympischen Spielen, für die Ausrichtung von Olympischen Spielen, aber auch im Inland für die Ausrichtung von deutschen Meisterschaften, wenn es da um ökologische Punkte geht, was müsste sozusagen zukünftig passieren?
Also was ich mir zukünftig wünschen würde, vielleicht ein Stück ab von dem alleinigen Aspekt Sportveranstaltung, was im Klimaschutzbereich ja auch noch ein Faktor ist, das Thema Sportstätten. Und die haben wir natürlich auch bei Sportveranstaltungen. Und ein großes Problem sozusagen im Sportkontext mit Bezug zum Klimaschutz ist eben dieser Sanierungsstau, den wir in dem Bereich haben. Wir haben rund 230.000 Sportstätten in Deutschland. Der überwiegende Anteil stammt aus den 60er bis 80er Jahren. Das heißt, diese Sportstätten haben hohe Energie- und Ressourcenverbräuche und damit auch hohe CO2-Ausstöße sozusagen, weil sie einfach veraltet sind. Und wir schätzen den Sanierungsstau im Sportstättenbereich auf rund 31 Milliarden Euro. Und es wäre auf jeden Fall auch im Sinne des Klimaschutzes, wenn man sich einfach an dieses Thema auch mal mehr rantrauen würde. Nun fällt es den Sportvereinen eben, wie gesagt, gemeinnützig oft nicht viel Geld in den Vereinskassen, halt schwer, eigenständig das immer alles zu sanieren. Aber das wäre noch ein Hebel, den man in Zukunft auch noch stärker angehen könnte. Da gibt es auch Ansätze. Also wir haben im Sport, beispielsweise auf der Ebene der Landessportbünde, auch eigene sozusagen Energiechecks für Sportvereine. Also Öko-Checks heißen die manchmal, die sind in jedem Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Aber wo wirklich auch Vereinsberater in die Vereine gehen, sich die Sportstätte anschauen, sich die Verbrauchsdaten geben lassen und eben schauen, was man vor Ort im Sportverein, im Energiebereich, im Sanierungsbereich machen kann und was da sinnvoll wäre. Und da ist eben energetische Sanierung ein Riesenthema. Und da haben wir einen ganz großen Nachholbedarf. Und wir sprechen uns auch immer dafür aus, dass wir uns auch auf Bundesebene da ein bisschen Unterstützung wünschen. Es gibt ja viele Förderprogramme auf Bundesebene, die auch energetische Sanierungsmaßnahmen bei Immobilien fördern. Und da wird manchmal der Immobilientyp Sportstätte einfach vergessen. Und wir machen da natürlich auch immer ein bisschen Lobbyarbeit sozusagen und appellieren immer, wenn ihr Förderrichtlinien aufsetzt, bitte denkt auch den Sport mit und die Sportstätten. Und das ist ein Thema, was, denke ich, ganz wichtig wäre, auch zukünftig.
Mhm. Also da wünschen sich auch mehr Bewusstsein von der Politik einfach.
Ja, für das Thema Sportstätten, Sportstättensanierung. Es gibt schon Ansätze auf Förderrichtlinien, die da langsam aufmachen. Das hilft schon. Aber in Anbetracht der 31 Milliarden haben wir da echt noch viel zu tun.
Wie würden Sie den Nachholbedarf da einschätzen oder das Potenzial, auch das Einsparungspotenzial in Sachen CO2-Emissionen im Bereich Breitensport und Sportstätten?
Also es sind immer die gleichen drei großen Themen. Es geht um Wohnen, um Mobilität und Ernährung. Und alle drei betreffen dann halt irgendwo den Sport, insbesondere halt Mobilität, hatten wir gerade schon. Und dann Gebäudesanierung, ne? Und gerade so alte Gebäude haben halt CO2-Verbräuche, die halt jenseits von Gut und Böse sind. Und da müssen wir bei den Sportstätten ran, da müssen wir bei allen anderen dran. Und dann ist es natürlich auch eine öffentliche Aufgabe, da zu investieren. Das ist dann häufig eine kommunale Aufgabe und die kommunale Finanzsituation ist halt nicht so, dass da Geld investiert würde, selbst wenn jeder weiß, es würde sich rechnen. Es ist einfach nicht da. Und das ist eine Aufgabe oder ein Problem, das sehen wir überall, nicht nur im Sport. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Überlegung. Wollen wir uns das sozusagen gönnen, weiter so viel unnötig Energie zu verbrauchen? Oder braucht es hier eine konzertierte Aktion, dass man sagt, man muss dieses Land auf einen Energieeffizienzstandard bringen, der irgendwie auch wirklich zukunftsfähig ist?
Guckt man da zu stark jetzt auf das Rampenlicht, auf die großen Events wie Olympia oder Fußball-WM oder Bundesliga und vergisst da so ein bisschen den Breitensport?
Naja, also wenn man sich sozusagen die Verteilung anguckt, wie viel macht jetzt wirklich die Bundesliga aus am Gesamtsport, dann ist es natürlich minimal. Trotzdem sind es natürlich dann auch in den Vereinen die Akteure, die motiviert sind von einem Mainz 05, die sagen, wir machen das klimaneutral, darüber mal auf einer Mitgliederversammlung zu sprechen. Das steht da nicht natürlich auf der Tagesordnung, sondern es sind Vereine, es sind einzelne Sportler, die sagen, das Thema ist wichtig, geht es an und dann kommt es irgendwann auch im kleinen Sportverein an der Basis an. Ich glaube, das ist die eigentliche Verantwortung.
Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk heute zum Thema Endspiel ums Klima. Was kann der Sport beitragen? Ich danke ganz herzlich den beteiligten Gästen hier im Studio. Bianca Quadokos, Referentin für Nachhaltigkeit beim Deutschen Olympischen Sportbund. Henning Wilz vom Wuppertal-Institut und vom Bundesligisten Mainz 05, Stefan Bantholz. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen.
Dankeschön.
Sehr gerne, danke. Danke.